Einen schönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich. Im Erzbistum Köln werden die Tage bis zum 18. März gezählt. Das ist der Stichtag, an dem das Gutachten zu Missbrauchsfällen im Erzbistum veröffentlicht werden soll. Um die ganze Geschichte hat sich ein enormes mediales Interesse aufgebaut. Auch wir haben immer wieder darüber berichtet. Gestern wurde gemeldet, dass die Kölner Staatsanwaltschaft kein Ermittlungsverfahren gegen Kardinal Rainer Maria Wölki einleiten werde. Mehrere Bürger hatten Strafanzeigen gegen den Erzbischof gestellt wegen angeblicher Strafvereitelung. Der Vorwurf entzündete sich diesmal daran, dass die Bistumsleitung entschieden hatte, ein erstes Gutachten aus München zum Missbrauch in Köln nicht zu veröffentlichen, wegen fachlicher Mängel. Der Aufschrei in der Öffentlichkeit war groß. Man warf Kardinal Wölki vor, er versuche Aufklärung zu verhindern und Missbrauchsfälle zu vertuschen. Die Staatsanwaltschaft stellte aber jetzt klar, dass es keine Anhaltspunkte für ein strafrechtliches Fehlverhalten gebe. Darum werde kein Verfahren eröffnet. Damit ist aber natürlich in den Fällen selbst nichts Endgültiges gesagt, denn erst nach Veröffentlichung des Gutachtens kommende Woche wird klarer werden, welche Konsequenzen die Missbrauchsvorfälle im Erzbistum Köln haben werden, auch personelle Konsequenzen. Der Kölner Strafrechtler Björn Gerke hat die Staatsanwaltschaft bereits über Sachverhalte aus 236 Akten informiert. So viel weiß man. Unter denen, die die Entwicklungen in Köln mit vielen widerstrebenden Gefühlen beobachten, sind auch die Missbrauchsopfer, durch deren Aussagen die Verfolgung der zum Teil viele Jahre zurückliegenden Verbrechen an Kindern erst möglich geworden sind. Zu diesen Missbrauchsopfern gehört auch der bekannte Verleger Bernhard Meuser, der unter anderem den weltweit verbreiteten UKAT mitgeschrieben hat. Wir haben ihn gefragt, wie er die aufgeheizte Diskussion um die Aufdeckung von Missbrauch im Erzbistum Köln und um Kardinal Wölki erlebt.
Also ich bin äußerst vorsichtig, weil ich etwas beobachte, was auch Manfred Lütt in einem Artikel gesagt hat. Es gibt im Grunde genommen bereits seit 10 Jahren die Instrumentalisierung von Missbrauch für andere Zwecke. Es steht eine große Kirchenagenda, eine große liberale Veränderungsagenda auf dem Plan. Und ich betrachte eigentlich jeden Vorgang und auch jeden Vorwurf, den man Bischöfen macht, mit einer doppelten Perspektive. Also einerseits wünsche ich mir natürlich, dass Gerechtigkeit widerfährt den Opfern. Und da gibt es Opfer, die das sehr, sehr schlecht verarbeitet haben, was sie erlebt haben, die eine gebrochene Lebensgeschichte haben, die nie wieder eine Perspektive auch auf die Kirche bekommen haben, die den Glauben an Gott verloren haben, die beruflich nicht Fuß fassten, die Irritationen in ihrer Sexualbiografie haben. Diese Menschen haben natürlich auch ein Recht darauf, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt und so weiter. Ich selbst habe ein einziges Interesse. Ich bin Gott sei Dank aus dieser Geschichte sehr, sehr gut rausgekommen. Ich habe nicht den Glauben an Gott verloren, nicht den Glauben auch an die Kirche verloren. Ich kann durchaus differenzieren. Ich persönlich erwarte eigentlich nur, dass diese Dinge nüchtern und sachlich aufgearbeitet werden. Aber wie gesagt auch, man muss immer genau hinschauen, wer haut hier wen in die Pfanne und aus welchen Gründen.
Es ist da in dem Zusammenhang mit dem noch unter Verschluss halten eines ersten Gutachtens aus München durch das Erzbistum Köln die Verantwortlichen. Da ist von einem zweiten Missbrauch die Rede gewesen, was die Opfer anging, weil die Opfer damit eingebunden waren in die Entscheidung, offensichtlich auch etwas überrumpelt wurden. Können Sie das nachvollziehen, dass da auch so eine Stimmung ist, die sagt, so jetzt reicht's aber wirklich?
Also ich würde erst mal sagen, ich sehe zunächst einmal eine Fülle von Vorverurteilungen, die natürlich darauf basieren, dass Köln erstmal eine sehr, sehr, sehr ungeschickte Kommunikationsstrategie angewandt hat. Ja. Also man kann ein Gutachten bestellen und wenn man der Auftraggeber dieses Gutachtens ist, dann muss man natürlich, bevor es veröffentlicht wird, auch sehen, welche Rechtsfolgen das haben könnte für Dritte. Und das kann durchaus sein, dass da in Köln, aber dann wecke ich keine falschen Hoffnungen, dass jetzt etwas passiert, was ich dann nur zeitversetzt einhalten kann und durch ein zweites Gutachten nochmal gestützt. Aber wenn Sie zum Beispiel vergleichen, ich glaube, dass man im Grunde genommen jeden zweiten älteren Bischof, der heute noch im Amt ist, mit vergleichbaren Geschichten, formaljuristischen Fehlern oder weiß der Kuckuck was, dass man jeden zweiten deutschen Bischof an den Kragen könnte. Und die Dinge, die jetzt gerade in Trier hochkochen, ja, wo es direktes Leitungsversagen gab, und zwar nach 2002, wo man sehr genau wissen konnte, was Sache ist, ja, da sind ganz andere Vorgänge einer ganz anderen Qualität da. Ja, aber die Öffentlichkeit reagiert sehr verhalten auf das, was da den Bischöfen vorgeworfen wird. Ja. Und da wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. Und ich denke mal, ich weiß nicht, was mit Wölki genau war, das wird sich alles rausstellen. Ja. Aber dass dieser Mann, der sozusagen die kritische Stimme des Vorbehalts gegen den synodalen Weg war, so fundamental angegriffen wird, während es anderen, die das Gleiche getan haben, zum Beispiel Koch in Berlin, ja, können Sie dieselbe Geschichte sagen. Da gibt es ja auch ein riesiges Gutachten, wo es das wimmelt von Schwärzungen und so weiter. Ja? Also hat der Geier von der FAZ vollkommen recht. Ja,
also ja, Christian Geier, Redakteur, hat da einen Artikel zu geschrieben, der gesagt hat, im Grunde, wenn Kardinal Wölki gehen muss, dann wackeln die Stühle auch in Berlin, in Osnabrück, in Essen, in Hamburg und Sie sagen jetzt auch Trier. Also im Grunde Trier könnte das komplette
Episkopat, ja?
München auch, da könnte das Episkopat im Grunde selber zurücktreten. Das komplette seine These in der FAZ. Mhm.
Also meiner Ansicht nach ist das Klügste, was dazu geschrieben wurde, das, was Manfred Lütz in der Tagespost dazu geschrieben hat. Also er differenziert sehr genau, was Bischöfe vor 2002 wissen konnten und vor 1990 wissen konnten über den Sachverhalt von Missbrauch und den Folgen, die es in Leitungsverantwortung, für Menschen in Leitungsverantwortung hat. Nach 2002 sind die Dinge anders und es gab echtes Versagen. Und wir müssen auch sehen, dass es sinnvoll wäre, dass diese Menschen die Konsequenzen auch ziehen. Ja? Und was jetzt im Moment passiert ist, es wird die Schuld von A nach B verschoben. Der ist der Schlimme, der ist der Gute, der ist der Böse und so. Und Manfred Lütz hat das mit der Leichensynode von 897 verglichen, ne? Als der Papst Formosus einen Vorgänger exhumieren ließ, ihn öffentlich ausstellte, verurteilte und dann den Tiber werfen ließ. Ja? Also so sieht das aus, nicht, dass heute keine Schuld auf irgendjemand fällt, holt man die Leichen von gestern raus, dann muss der Meißner angeklagt werden und viele alte Bischöfe und so. Ne? Ob sie das jetzt nun waren oder nicht. Ja. Nee, aber das Schlimme im Moment und was mich als Opfer am meisten ärgert, ist dieser endlose Missbrauch von Missbrauch. Bereits die Gutachtenarbeit, die nach 2010, als man diese unglückliche Christian-Pfeiffer-Geschichte hatte und dann andere Gutachter reinholte und schließlich bis hin zum MHG-Gutachten, das sind alles Gutachten, die sozusagen in einer strategischen Linie liegen, die andere Dinge bezwecken sollten als Missbrauchsaufarbeitung. Da geht es also um neue Sexualmoral, da geht es um die Stellung des Priesters, da geht es um die Machtfrage in der Kirche. Daraufhin sind diese Gutachten gearbeitet und die Ergebnisse, die aus diesen Gutachten kamen, ich habe das als Opfer gelesen, habe ich gedacht, hallo, wo sind wir denn hier? Ja? Hier geht es ja gar nicht um Missbrauch. Hier soll ja sozusagen eine Kirchenagenda, liberale Kirchenagenda nach vorne gebracht werden. Ja? Und dazu wird Missbrauch benutzt.
Da also plädieren Sie dafür, genauer hinzuschauen. Gucken wir jetzt mal wirklich nochmal auf die Perspektive der Opfer. Ja. Nicht nur in Köln, sondern eben überall, nicht nur in Deutschland, könnte man sagen, eigentlich überall in vielen, vielen Teilen, vor allem der westlichen Kirche. Was in anderen Teilen ist, wissen wir noch gar nicht so ganz genau, aber wir wissen jetzt immer mehr, was im westlichen Welt passiert ist. Was dürfen die Opfer hier zu Recht von ihrer Kirche einfordern?
Ja, also wie gesagt, ich muss mich da ein Stück weit rausnehmen, weil ich dankbar bin, dass ich trotz dieser Beschädigung ein gutes Leben gehabt habe. Bin jetzt 67 und bin immer noch gläubig und in der Kirche. Aber wie gesagt, es gibt Menschen, die richtig aus dem Ruder gelaufen sind. Die brauchen einfach auch das Gefühl, mir widerfährt Gerechtigkeit, ich werde angeschaut, mein Fall steht im Mittelpunkt und ich werde nicht missbraucht, um in der Kirche etwas anderes zu erreichen. Dann müssen diese Opfer natürlich auch materiell entschädigt werden und nicht zu knapp. Wiederum sage ich für mich, ich möchte kein Geld haben, ich habe mir eine Psychotherapie bezahlen lassen, die ich spät nochmal gemacht habe, aber ansonsten möchte ich von der Kirche kein Geld haben. Gerechtigkeit ist die zentrale Forderung, die hier durchgesetzt werden muss. Und ich erwarte natürlich auch irgendwann einmal, dass ein Bischof sagt, also ich war's und ich ziehe die Verantwortung, wie das ein Politiker auch machen muss. Ja, dann muss er zurücktreten eben. Und der Neuanfang in der Kirche ist nicht mit dieser Pseudo-Aufarbeitung geleistet, sondern indem man auch mal etwas sieht, was nicht nur nach Krokodilstränen aussieht. Die Opfer müssen spüren, das tut der Kirche weh. Ja? Und das ist nun mal wehtun, ist, wenn es ans Geld geht. Ja.
Vielleicht noch ein Aspekt, Herr Meuser, wenn wir ins Evangelium gucken. Da haben wir ja verschiedene Aussagen Jesu, wenn es um Umgang geht, auch mit Schuld. Auf der einen Seite ist es so, da sagt er, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Warnung Jesu, wenn einer von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in die Tiefen des Meeres versenkt würde. Also auf der einen Seite wird man immer instinktiv sagen, wenn jemand an meine Kinder rangeht, ich habe selber welche, den wünscht man sich wirklich ganz, ganz weit weg. Auf der anderen Seite kann es sein, dass es ein Verbrechen gibt, für das es so gar keine Möglichkeit gibt, mehr wieder in den Tritt zu kommen.
Also ich meine, zunächst einmal, wenn man es mal theologisch betrachtet, gibt es keine Schuld, die nicht vergeben werden kann. Es gibt auch keine Möglichkeit, dass ein Priester, der im Beistuhl sitzt, sagt, das ist etwas, wofür es keine Vergebung gibt. Ja? Andererseits muss man sehen, und das wäre die eigentlich die richtige Lösung, die man von der Kirche erwartet, Menschen, die im Amt sind, müssen aus dem Amt herausgenommen werden, und zwar nicht nur so rein prophylaktisch oder irgendwie, indem sie irgendwo anders hingetan werden, sondern die müssen wirklich das Priesteramt auch verlieren und müssen in keiner Weise mehr die Möglichkeit haben, Amtsträger zu sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man muss sehen, dass nicht ähnlich strukturierte Psychogramme dann wieder ins Amt kommen, ja? Und ich sehe überhaupt nicht, dass bei deutschen Seminarien entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja? Aber ich möchte nicht in 20 Jahren immer noch lesen, dass es wieder Menschen mit einer, ich sage jetzt mal, gestörten psychosozialen Entwicklung geschafft haben, durch die Filter und durch die Raster zu kommen, um dann wieder im Amt zu wirken. Das ist für mich eigentlich für die Zukunft das Entscheidende. Ja? Überhaupt, ich denke mal, das Erste ist, wir müssen an unsere Kinder denken, an die nächste Generation. Und ich sehe, mit welchem Nachdruck im Moment Homosexualität rehabilitiert wird, während gleichzeitig die Familie vor die Hunde geht. Ja? Bereits im Vorschulalter Leute in ihrer sexuellen Identität verunsichert werden, ja? Eingeladen werden, mal auszuprobieren, nach welcher Richtung sie tendieren. Diese Einflüsse von Gender und so weiter. Nicht? Darum kümmert sich die Kirche nicht wirklich, ja. Das wäre prophylaktische Arbeit für die Zukunft und auch um Missbrauch entgegenzuwirken, der natürlich ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, ja. Also der kirchliche Missbrauch ist natürlich nur ein kleiner Teil einer gesamtgesellschaftlichen Tendenz zu übergriffiger Sexualität. Da müsste die Kirche mal ran.
Ich habe mal von einer Frau, die auch selber in ihrer Kindheit Opfer von Missbrauch war, gehört, was Opfer vor allem brauchen, ist das eine, dass sie gesehen werden, dass ihr Leid anerkannt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, dass die Verantwortlichen sich Mühe geben, dass so etwas nie wieder passiert. Das trifft im Grunde das, was Sie sagen.
Ja, das ist richtig. Also das gesehen werden, ich muss also auch sagen, wissen Sie, wenn einem so etwas passiert, Dann ich habe über Jahrzehnte hinweg habe ich mich schlecht gefühlt, ja, wegen dieser Geschichte. Also ich habe irgendwann gedacht, mein Leben hat erst mit 30 Jahren angefangen, wo ich so ein bisschen einigermaßen die Kurve gekriegt habe, ja. Und ein Psychotherapeut, der mir ein bisschen geholfen hat, hat mir gesagt, Menschenskind, schau mal das Kind an, dass du verdrängst und dass du wegtust und dass du in diese Schuldperspektive bringst. Nein! Dir ist ein Leid, dir ist ein Opfer, du bist Opfer, dir ist etwas passiert. Hab dich gern, schau von außen auf dich, ja. Das ist etwas, was die Opfer dringend brauchen. Sie brauchen diese Aufwertung, du bist gut, ja.
Ja. Ja, und dann eben der zweite Aspekt, der bedeutet eben diese, und das ist das, was Sie anmahnen, dass man umfassend, aber wirklich umfassend und auch ehrlich hinschaut, wo sind die Ursachen gewesen und wie können wir verhindern, dass sowas jemals wieder vorkommt.
Richtig. Das ist das Allerbeste, was man tun kann. Wenn das glaubhaft geschieht von der Kirche, dann hat sie eine gute Perspektive.
Das war über den ganzen Prozess zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln der Verleger und Autor Bernhard Meuser. Er hat uns aus der Perspektive eines Opfers von Missbrauch durch einen Priester geschildert, wie er die Diskussionen um das Gutachten in Köln wahrnimmt und was er von der Kirche als Betroffener erwartet. Das Gutachten wird am 18. März kommende Woche also veröffentlicht. Wir werden auch Sie hier in den aktuellen Sendungen bei Radio Horeb informieren darüber. Das war das Tagesgespräch bei Radio Horeb. Gabi Fröhlich wünscht Ihnen allen einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.